Hi und hallo, willkommen bei Track 17, der Musikpodcast mit Melanie Löper
und Christopher Hunold.
Hi, heute auch mit dem Rumpel-Salsa von Jordi Greep, dem Resignations-Postpunk von Die Nerven, der ja stampfenden Flötenmagie von Mermaid Chunky, dem Bassdschungel von Alix Perez und dem Slow House von Zoela in Track 17, dem Musikpodcast, der euch monatlich die Musik bringt, auf die ihr vielleicht sonst nicht kommt oder die ja inmitten dieses Release-Dschungels irgendwie unentdeckt bleibt. Die zumindest für uns interessanteste und empfehlenswerteste Musik des Monats wird hier vorgestellt. Die kann mal größer, mal kleiner sein. Meist ist sie eher kleiner, wobei ich glaube, dass wir hier heute auch mindestens ein Album dabei haben werden, was so ein bisschen auch durch die restlichen Online-Gazetten flattern wird. Track 17 könnt ihr supporten unter steadyhq.com/track17. Dankeschön an alle, die das machen. Und ich würde einmal kurz ankündigen, dass wir demnächst ja das Jahresende haben. Also ich möchte jetzt nicht Weihnachten ankündigen. Ich glaube, dafür braucht ihr mich nicht. Aber es wird natürlich wieder einen Jahresend-Podcast von Track 17 geben. In dem werden dann Melanie und ich die besten Platten der verschiedenen Genres küren in unserer kleinen Verleihung. Wir werden aber auch noch eine zweite Jahresendfolge an den Start bringen, eine Woche vorher. Und da möchten wir über ja so die weiteren musikalischen Themen des Jahres sprechen, was so passiert ist in der Popkultur und das auch ein bisschen größer. Also da können wir dann auch mal gerne über Drake und Kendrick sprechen, über die Babyöl-Lieferung von P. Diddy oder wie unser Brad Summer so gewesen ist. Alles, was so drumherum passiert ist oder dass wir nochmal nachschauen, wie wir in unserer Feature-Folge besprochen haben, was das mit James Blakes merkwürdigem Streaming-Service so alles angeht. Also all diese Sachen werden wir besprechen und wir würden auch darüber sprechen, was ihr gerne als Thema hättet. Das heißt, ihr könnt unter info@track17podcast.de uns eine Mail schreiben oder am einfachsten ist es auch @track17podcast bei Instagram uns einfach eine Nachricht zu schreiben mit einem Themenvorschlag oder einer Frage am besten. Also wenn ihr eine Frage an uns habt, dann stellt uns die würden wir dann auch in dieser Jahresendfolge besprechen. Das muss nicht unbedingt etwas zu dem Musikjahr haben, vielleicht kann man das ja auch so ein bisschen umdeuten auf das Jahr. Das, was euch auf dem Herzen liegt, das, was ihr uns gerne fragen möchtet, das könnt ihr uns über info@track17podcast.de oder @track17podcast auf Instagram beantworten. Die Info steht auch nochmal in den Shownotes. Wir freuen uns sehr über eure Fragen und Themenvorschläge. Wie gesagt, es gibt dann nochmal eine eigene Feature-Folge über weitere Themen der Musik in diesem Jahr. Dankeschön. Melanie, was hast du denn zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt Amon Tobin gehört, das erste Mal seit 100 Jahren, Permutations, falls du das Album kennst, aus den 90ern noch. Mhm. Ja, ein All-Time-Classic, an den ich irgendwie ganz lange gar nicht gedacht habe. Und heute hatte ich einen sehr stressigen Arbeitstag, kann ich sagen. Mhm. Und dann kommen so diese Alben, die man irgendwie, ich weiß nicht, so früher gehört hat, zum Lernen, vom Club nach Hause gehen, zum Entspannen auf dem Sofa, zum sich drin verlieren, die kommen mir dann irgendwie immer wieder in den Kopf. Und das war heute das Album und genau, war sehr, sehr, sehr großartig.
Amon Tobin, ein richtig interessanter Musiker, der dann irgendwann eher wenig spannende Musik zusammenbekommen hat, aber ich muss sagen, so auch alles aus den 2000ern noch, auch Foley Room ist, glaube ich, mein Lieblingsalbum, das habe ich noch mit so einer, es gab in den 2000ern noch die Phase, da hat man dann gerne mal eine DVD den CDs beigelegt, wenn man sie dann gekauft hat, und es gab bei Foley Room auch eine DVD mit so einer Art, ja, Making-of, Behind-the-Scenes-Filmaufnahme, wie auch immer, zu dem Album, also richtig random irgendwie. Aber ganz, ganz tolles Album. Aber Permutation auch super. Also diese ganze Zeit super modified, fand ich auch cool. Bricolage super. Also ja, das ist so richtig schöne, ja, so Frickelkeller-Musik.
Total. Und es hat sowas, also Permutation noch nicht, aber später dann Foley Room und so, hat sowas James Bondiges irgendwie auf eine komische Art.
Ja.
Ich finde, das könnte immer so wunderbar in so einem James Bond-Film irgendwie sein, ohne dass es jetzt so bombastisch dabei wäre.
Ja, ja, ein James Bond, der aber dann irgendwie so eine, ja, so ein Beanie aufhat und Sonnenbrille und drei Tage Bart oder so. Ja, es gibt auch Foley Room, nämlich mein Lieblingstrack ist Always, und der hat so einen unglaublich geilen Bass, und den finde ich, den würde ich auch in so einem James Bond Film oder Agentenfilm verorten, der wirklich so lung 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 lung, der so richtig schön rumknödelt. Das ist toll, nur dass da halt dann so eine high-pitched Voice die ganze Zeit Always ruft, das passt dann vielleicht nicht, aber ja.
Ist jetzt unser Filmprojekt quasi geboren.
Ja, ich meine, aber nicht mal Radiohead hat seinen James Bond Song bekommen, ne? Also da selbst ja, da haben sie ja Sam Smith gewählt, was für Was für eine traurige Welt, in der wir leben. Ich habe zuletzt gehört, ich würde was von der Playlist vorziehen, weil ich gerne ein, zwei Sätze mehr dazu sagen möchte. Und zwar habe ich nochmal zuletzt gehört, das neue Album von Der Assistent, Amnesie am Amazonas, was für ein unfassbar schöner Titel für ein Album. Ich mag das Projekt des ehemaligen Fotosängers total gerne. Ich habe letztes Jahr auch das Debütalbum Der Assistent hier einmal vorgestellt. Ganz wunderschöner, beschwingter, dadaistischer, easy listening, Kurzarmhemd, Groove, Pop. Das ist ja Musik wie zurückgegelte Haare im August, wirklich wie ein, es klingt wie ein frisch gebügeltes, gemustertes Kurzarmhemd und ja, klingt wie ein 6-Euro-Rotwein, der aber schmeckt wie ein 60-Euro-Rotwein. Ich glaube, das ist das Beste, was ich über diese Musik sagen kann. Ich habe ihn nämlich jetzt am Wochenende in Leipzig live gesehen, in einem verrauchten Schuppen, noch besser Leben heißt der, unten hast du es nicht ausgehalten, weil alles vollgequalmt war. Ey, die dürfen rauchen da einfach, ne? Das ist so ekelhaft, ist wirklich. Wahnsinn. Leipzig, ich mag dich, aber A, du servierst nur harte Butter. Es gibt keine streichzarte Butter, wenn man bei euch frühstücken geht. What the fuck is going on? Und das Zweite ist, ihr raucht alle. Das ist so anstrengend. Egal, das auf jeden Fall, ja. Wenn man dann die Treppe hochgeht, ist dann oben so ein kleiner Raumsaal, ist es nicht. Das ist halt fast ein WG-Zimmer, wenn man möchte, mit so einer kleinen Teppichbühne. Und da gab es dann erst Super Positivity als Vorband. Das ist ein Typ, der auch ziemlich druff war. Der hatte dann irgendwie aus dem Laden so eine Klappleiter, auf die er sich immer gestellt hat und Leute angesungen hat und angerempelt hat und wie auch immer, aber auf eine gute Art. Also es fühlte sich nichts übergriffig an. Das war eigentlich sehr schöne, so Sad Boy, Fast-Pop-Musik so ein bisschen. Also das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und dann kam halt der Assistent und wir standen, dann hat er uns auch noch so ein bisschen in seine Richtung geholt und gesagt so, ja, ich habe doch extra Platz gelassen und dann, ich stand wirklich 5 Zentimeter vor dem bei dem Konzert, es war so unangenehm, da Fotos zu machen. Also ich habe dann auch ein paar Fotos und Videos gemacht und so zwischendurch nochmal und ich habe wirklich jede Pore seines Gesichts abgefilmt, glaube ich. Aber es war so toll, das ist dieser auf dem zweiten Album wirkt das Ganze, gehen wir raus aus so einer verrauchten Kneipe mehr, halt wirklich, ne, Amnesie am Amazonas heißt das Ding, es wird so ein bisschen tropischer und das zieht sich so durch diese ganze Platte, das werde ich gleich nochmal erwähnen, wenn ich dann den Song einmal vorstelle, aber das war so ein schönes Konzert, das hat mir so gut gefallen, ich bin sehr beseelt, aber auch beraucht da rausgegangen, aber das ist ein ganz tolles neues Album und deswegen habe ich das auch vorhin nochmal gehört.
Da muss ich da auch nochmal reinhören, weil ich kenne das ehrlich gesagt noch gar nicht und Fotos mochte ich früher aber auch sehr gerne, ich habe die auch mal live gesehen auf dem Butbehook in Hannover, falls ihr das was sagt. Das war so ein Indie-Festival. Also es war ein sehr schönes Indie-Festival. Ich glaube 3-4 Jahre oder so gab es das nur, weil es mitten in der Stadt war. Also es war wirklich richtig cool und natürlich kam dann, was kommen musste. Da haben sich dann die Anwohner irgendwann beschwert und dann wurde es ausgelagert und ist dann damit gestorben. Aber auf dem ersten oder zweiten Butbehook haben die Fotos auch mal gespielt und es war richtig, richtig klasse. Also es war so Band meiner späten Jugend, sage ich mal.
Vor ungefähr 2 Monaten in einer der ja wirklich zahlreichen Instagram-Live-Sessions, die er so macht, hat Black Midi Frontman Jolly Greep bekannt gegeben, wie er das so macht, eigentlich nur in so einem Nebensatz und auch nur als Text und zwar nicht mit Schalk im Nacken, sondern eigentlich fast schon ins Gesicht gemeißelt, dass es Black Midi nicht mehr gibt. Black Midi, diese ja umwerfende Lieblingsband meinerseits, dieses musikalisch so wunderbare, anspruchsvolle, energiegeladene und trotzdem auch total quatschige Ensemble, so hochtalentierter, inklusive eines der, einer der tollsten Drummer, den ich je habe live sehen dürfen, auch mehrfach, Morgan Simpson, der zum Glück jetzt auch auf dem Album, über das ich jetzt sprechen möchte, zu hören sein wird. Kurz danach die Ankündigung von Greep, sein erstes Soloalbum steht an, das haben wir jetzt, das heißt großgestig betitelt The New Sound, Eier oder Eierstücke muss man erstmal dafür haben und man hörte mit Holy Holy zunächst einen Song, der finde ich auch an Black Midi erinnern sollte, der ist auf der Playlist, also Staccato Drums, Fuzzy Gitarren, schmissiger Groove, so dieses Showmanige auf Storytelling getrimmte hatten sie ja eigentlich immer drin, aber dann wurde glaube ich die Entwicklung seinerseits im Laufe des Songs schon fast deutlich, dass es dann doch irgendwie so mehr Cheese wurde, mehr so Arme ausbreiten, mehr brasilianische Elemente, die dann auf diesem Song, aber auch auf der ganzen Platte sind. Insgesamt finde ich, ist die Solo-Nummer jetzt gar nicht so weit weg von Black Midi. Ich finde es aber gut, dass er diese Und das mag ich so an dieser Musik und an diesem ganzen Habitus und an diesem, ich mache das jetzt einfach, weil ich Bock drauf habe, so diese Showman Las Vegas Salsa Klebeboden Zirkus Boxer Disco Nummer. So würde ich das vielleicht bei iTunes als Genre aufschreiben. Dass er das durchzieht, finde ich grandios. Das ist ein Album, was sich mit 62 Minuten, das ist eigentlich, früher war das eine ganz normale Länge. Mittlerweile denkt man sich, wenn ein Album über 35 Minuten geht, was ist da denn los? Es gibt ja auch einen 12-Minüter auf dem Ding, den die ganzen, den sie ja schon auch als Black Midi gespielt haben. Insgesamt überhaupt 3 Songs, glaube ich, die als Black Midi schon performt wurden, die er dann aber in Solo-Songs umgedeutet hat. Wir müssen gleich noch so ein bisschen über den Inhalt auf jeden Fall sprechen und wie das Ganze sich ausbreitet. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, was du davon hältst und ob du überhaupt auch mit Black Midi was anfangen konntest.
Ja, gar nicht. Tatsächlich. Mhm. Also, ja, obwohl gar nicht ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also, am Anfang nicht. Dann bei Hellfire, da haben sie mich dann irgendwann dann doch reingeholt.
Das dritte Album.
Also
ja.
Genau, also ich habe mich bei den ersten zwei Alben schwer getan, aber es ist auch wie so oft so ein bisschen, was man auch selber mit reinbringt an Problemen, sage ich mal, wenn man so ein Album hört, nämlich dass ich mich oft schwer tue, irgendwie mich so in so Prog-Sachen irgendwie reinzufühlen. Das ist mir dann irgendwie oft, ehrlich gesagt, ein bisschen zu anstrengend. Und das war bei Black Midi auch auf den ersten zwei Alben für mich so. Dann Hellfire hat mir gut gefallen. Und jetzt war es für mich erstmal wieder zu anstrengend. Nach hinten raus, dann hat es mir gut gefallen. Allerdings mag ich dieses Showman-artige, also jetzt mal rein von der Performance, ne? Jetzt, weil du ja eben meintest, Inhalt machen wir gleich noch, deswegen bleibe ich jetzt mal nur bei der Performance. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist was, wo ich mich wirklich sehr, sehr, sehr schwer getan habe. Was ich richtig großartig fand, war die technische Umsetzung, also die instrumentale technische Umsetzung. Wenn ich mich darauf konzentriert habe, dann hat mir das Album richtig gut gefallen, aber es war einfach trotzdem für mich sehr, sehr, sehr anstrengend, ehrlich gesagt.
Kann ich voll nachvollziehen. Das ist auch anstrengende Musik und das war Black Midi in Teilen immer schon, wenngleich ich das auch super poppy fand, immer mal wieder, aber sie haben es immer drauf angelegt. Die Irritation war eigentlich immer mitgedacht oder mitkomponiert in den Sachen. Finde ich insgesamt hier aber so ein bisschen weniger, weil das auch schon in eine sehr merkwürdig poppige Nummer geht, fast schon auch so merkwürdige so Country-Elemente, aber dann eben auch diesen sehr starken so Brasileiro-Anstrich. Es wurden ja auch Songs in Brasilien aufgenommen. Er hat mit über 30 Studio-MusikerInnen aufgenommen, viele auch aus dem Bereich. Er hat ja auch vor, verschiedene Bands oder verschiedene Bandkonstrukte mit in verschiedene Länder und Kontinente zu nehmen, damit die Musik auch jeweils anders klingt. Das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Konzept. Hat vielleicht nicht so wirklich was mit der Platte zu tun. Ich mag so diesen, diesen Habitus ganz gerne. Ich glaube, dass der aber auch, dass das nicht funktioniert, wenn er das nicht machen würde. Ich glaube, dass man, auch wenn er sagt, dass er das alles jetzt ein bisschen offener hält und Ironie keine Rolle spielt und er die bei Black Midi manchmal immer so rausgehört hat und ihn das genervt hat. Er hat ja jetzt auch in vielen Interviews nochmal darüber gesprochen, warum es die Band nicht mehr gibt oder warum er der Meinung ist, dass es gut ist, dass es die nicht mehr gibt. Ich finde aber auch, dass man sich natürlich prima hinter sowas verstecken kann, genauso wie man sich prima hinter den Texten verstecken kann. Ich finde das Storytelling total interessant. Ich weiß nur nicht, ob er es nicht manchmal trotzdem ein bisschen zu sehr mit diesen Schmierlappen übertreibt, die er da beschreibt. Ich weiß nicht, inwieweit du dich da inhaltlich mit auseinandergesetzt hast, aber er versucht ja dann entweder so eine Beobachterrolle einzunehmen oder versetzt sich quasi aus der Ich-Perspektive in verschiedene Typen, die ja er entweder betrunken oder nervig in Bars gesehen hat oder die er so im Nachtleben kennengelernt hat oder im MusikerInnenleben. Männer, die was wollen oder was von sich halten, was aber nichts aus ihrem Leben so wirklich rechtfertigt. Das sind Typen, die so Möchtegerns sind, ob das jetzt so ein Softboy ist, der dir erzählt, dass du von dieser einen Band noch nie was gehört hast oder bis zum übergriffigen Boomer, ist eigentlich alles dabei. Also es ist so, das ist so eine so ein Mischmasch aus verschiedenen Ekeltypen, die sich für sehr kultiviert halten und für sehr wichtig halten und das auch gerne zeigen, aber gleichzeitig auch so ein extremes Verlangen haben, so eine extreme Lust haben und ihr Denken extrem sexuell geprägt ist und das dann eben auch raushängen lassen, aber das irgendwie legitimieren und dass vielleicht auch die Texte das irgendwie legitimieren, indem sie diese Typen auch so ein bisschen zu so Hans Würsten degradieren. Ich finde das, wie gesagt, vom Storytelling Storytelling her total interessant. Ich finde es teilweise auch grandios geschrieben. Manchmal finde ich es aber so ein bisschen icky, wenn ich ehrlich bin, weil ich weiß nicht, wie cool das ist, mir diese Texte da anzuhören. Oder wenn er dann irgendwie davon singt, so You can come more than 100 million stallions oder Your pussy is holy oder sowas. Das ist dann vielleicht mal lustig, aber I don't know. Also das hat mich nicht so, das hat mich manchmal so ein bisschen rausgeholt, wenngleich ich insgesamt das als als thematischen Überbau ganz cool finde und es irgendwie auch zu dieser Musik passt, die sowas sehr Zelebrierendes hat. Wie hast du das wahrgenommen, wenn dich das überhaupt interessiert?
Also es geht mir genauso wie dir, dass ich das eigentlich icky fand, aber gleichzeitig man ja auch schon mitkriegt, dass das jetzt nicht, also es ist ja logischerweise jetzt nicht seine Introspektive auf Frauen, sondern es ist halt irgendwas zwischen Kommentar und Kritik vielleicht an dieser Art der männlichen Zurschaustellung, wenn ich das mal so nennen darf. Aber es ist dann vielleicht die Frage, wie man das gerade hört. Wenn man sich bewusst hinsetzt und man nimmt das als Kunstwerk wahr, dann glaube ich, stört das weniger, als wenn man so ein bisschen im Hören versinkt und vielleicht auch vergisst, was jetzt gerade der Gesamtrahmen ist und dann nur so Textfetzen hängen bleiben. Eben wie du gerade sie beschrieben hast, dann stört es mich mehr. Wobei ich auch mich gefragt habe beim Hören, wir haben ja auch in jeder Folge eigentlich, die wir zusammen gemacht haben, glaube ich, ein Hip-Hop-Album in der Playlist gehabt.
Ja,
ne?
Ich habe sowas Ähnliches auch gedacht. Ja,
oder? Und ich meine, ich bin mir sicher, dass auf jedem einzelnen Hip-Hop-Album, das meistens ich dann mitgebracht habe, auch Sachen gesagt werden, die in diese Richtung gehen. Aber da fällt es einem irgendwie nicht mehr so auf, weil es irgendwie da dazugehört. Ne? Und wenn jetzt die musikalische Begleitung eine andere ist, dann stört es mich auf einmal. Also das ist ja auch ein bisschen schief. Ne? Insofern macht es ja eigentlich dann doch vieles richtig, auch wenn es dann vielleicht in dem Moment für mich erstmal unangenehm ist, weil ich fand es tatsächlich stellenweise zu vulgär, um es angenehm zu finden, aber natürlich, wenn man diese Figur auch so ausformulieren möchte, und ich glaube, das war schon ein Ziel, dass man so ein bisschen auch dahin geht, wo es unangenehm ist, dann muss es ja so gesagt werden, dann gibt es ja keine sanftere Variante, um es dann rüberzubringen eigentlich.
Ja, genau, das genau stimmt eigentlich, weil das funktioniert ja sonst nicht. Und ich musste darüber tatsächlich auch nachdenken, ob das nicht in eine Form auch vielleicht sogar eine gewisse Scheinheiligkeit mit sich bringt, dass wir sagen, ja, aber jemand, der diese Musik macht, der sollte sich doch nicht so äußern. Aber Leute, die diese Musik machen, da kennen wir das ja gar nicht anders. Das hat ja auch schon was merkwürdig Wertendes eigentlich dabei. Nur, dass man jetzt vielleicht sagt, dass er sich in Anführungszeichen, große Anführungszeichen, hinter diesen Worten versteckt, weil es nicht seine eigenen sind. Und man ja dann vielleicht sagen kann, dass bei manch Musik, die dann noch hier so dazukommt, dass diese Begriffe ja dann schon von der Person auch benutzt werden, die die Musik macht und die dann auch dieselbe Person sein soll, die für die Musik verantwortlich zeichnet. Ich finde, das ist ein total interessantes Thema, weil was funktioniert dann noch für einen und wie gut versteht man, das ist das andere Thema, das hast du ja auch schon so ein bisschen angerissen, mal gerade bei Holy Holy. Da finde ich den Kniff eigentlich ganz nett, dass du so nach dem zweiten Break dann ja eigentlich erfährst, was diese Person ja wirklich macht, dass dieses ganze Gehabe und dieses ganze Angebaggere und ich bin ja der Geilste hier, dass das ja etwas ist, was dieser sehr verunsicherte Typ hier einer Prostituierten mitgibt, die das Ganze dann so vorspielen soll und du dann ja im letzten Teil erst mitkriegst, dass das Ganze ja nur eine Scharade ist und dass dieser Typ das ja braucht und das ist was ich beim ersten Mal nicht gecheckt habe. Ich musste mir den Text erst wirklich durchlesen, um da drauf zu kommen oder dann auch gelesen habe, dass andere Leute darauf gekommen sind und so. Aber beim ersten Mal habe ich dann nur diese Schlagwörter fast schon gehört und gedacht so, okay, soll das jetzt lustig sein oder das ist irgendwie, ich habe es jetzt verstanden, dass du das Wort Pussy magst, so, ne? Aber das hat mich dann so ein bisschen rausgerissen, bis ich es dann irgendwie gerafft habe. Aber verstehst du es, wenn du es jetzt einmal so hörst? Ich meine, im Radio wird sich das jetzt eh nicht wiederfinden, aber ja, keine Ahnung.
Wäre aber cool, wenn.
Irgendwie schon, ja. Also nicht im handelsüblichen, ich bin gerade 14 Uhr und fahre auf der Autobahn Radio oder so, sondern eher so das 23 Uhr Radio und alles. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz kriegt es mich total und vor allem musikalisch und ja, auch dieser 12-Minüter The Magician hatte ich schon erwähnt, das haben sie ja bei Black Midi auch schon gespielt und ein Song, den sie früher Lums genannt haben, der ist jetzt auch noch mit drauf und ja. Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify. Der Link ist in den Shownotes verlinkt oder ihr gebt einfach Track 17 Playlist zum Podcast ein. Wir haben ja 17 Musikempfehlungen jeden Monat, die wir euch mitgeben möchten. Hence the name des Podcasts und 5 davon stellen wir etwas ausführlicher vor, so wie gerade das Soloalbum von Herrn Greep, aber wir haben ein paar auch noch etwas kleiner. Kleiner ist diesmal ein bisschen geschummelt, denn den ersten Song, den ich mitgebracht habe, das ist nämlich Klinik unter Palmen von der Assistent. Darüber, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen reingemogelt, um ein bisschen mehr dazu zu sagen. Ich liebe den Satz, ich döse unter Palmen, der in diesem Song auftaucht, weil ich liebe es zu dösen unter Palmen, unter meinem Dachfenster, ist es mir völlig egal. Der Sommer dauert noch ein paar Minuten länger mit dieser ganz, ganz großartigen Musik und ja, Melanie, hör auf jeden Fall auch mal rein. Ist ein ganz toller Song. Genauso wie Amazing Grace des Projektes Andrea and Alexander. Das ist so waviger Retro-Pop von Andrea Notche, die eigentlich Eva Geist heißt, beziehungsweise sich Eva Geist nennt, die auch Teil des Italo-House-Pop-Projektes I Quadro di Troisi ist, was hier auch schon ein paar Mal vorgestellt wurde. Und gemeinsam mit Alexander Arpeggio hat sie ja in den letzten 10 Jahren sehr schön analogen, warmen Pop zwischen den Jahrzehnten angesiedelt herausgebracht. Sie haben sich vor 10 Jahren schon zusammengefunden, haben einige Songs gemacht, mittlerweile dann aber auch schon wieder getrennt. Und das Label REO, auf dem auch die großartige Postia veröffentlicht, die wir letztes Jahr vorgestellt haben, hat gesagt, nee, das ist alles viel zu gut, um das nur auf Soundcloud rumliegen zu lassen. Bitte poliert das nochmal so ein bisschen auf eine schrubbelige Art, also es ist jetzt nicht glatt poliert am Ende und dann bringen wir das Ganze raus und so ist eine ganz hervorragende, wirklich herausragende EP entstanden. Loft Up und Amazing Grace ist der erste Track und Eva Geist Stimme ist einfach so genial und ich, das passt so schön zu dieser Musik, dieses leicht gelangweilte, aber auch sehr emotionale in gleichen Teilen, das funktioniert so gut, das ist so eine herausragende Platte, die mittlerweile auch hier ist. Was sind denn deine ersten beiden Songs des Monats?
Ich habe jetzt ein Hip-Hop-Album dabei, aber ich weiß nicht, wie viele Schimpfwörter fallen oder so. Muss ich jetzt eigentlich nochmal genau
reinhören. Wir zählen das gleich nochmal nachher.
Ganz genau, also im Nachhinein machen wir da nochmal eine Liste. Und zwar ist es das Debütalbum von Ray the Imperial, das heißt Operation Flamethrower. Der kommt aus New Orleans. Ist eine Kollaboration mit Conductor Williams. Falls sich Podcast-Fanatiker erinnern, hatte ich den auch schon mal dabei. Der hat nämlich auch Across the Tracks mit Baldy James vor einigen Monaten produziert. Das hatte ich dann damals auch mit auf die Playlist gebracht. Das wurde auch ziemlich fleißig in Hip-Hop-Kreisen besprochen. Der Name Baldy James zieht da ja, denke ich, auch ganz gut. Jetzt Ray the Imperial, das würde ich jetzt eher noch unter Geheimtipp verbuchen. Also wer noch einen Soundtrack sucht für den sich jetzt doch breitmachenden Herbst, wer jetzt dann beim verlängerten Sommer von der Assistent dann, sag ich mal, versorgt wurde und jetzt dann eher nach den kühlen Klängen sucht, der ist jetzt bei diesem Album ganz gut aufgehoben. Das ist so ganz entspannter Boom-Bap, bei dem man das herunterfallende Laub beobachten kann und sich ein bisschen mit so einem Kamillentee es im Ohrensessel gemütlich macht, wie das halt so ist, wenn man Hip-Hop hört. auf der Playlist der Song Imperial versus Bowser. Es gibt sehr viele popkulturelle Referenzen auf dem Album. Ich glaube, das lohnt sich für den einen oder die andere. Und mein zweites Album ist eigentlich gar kein Album, sondern eine EP. Und zwar Doggerland von der Band Office Dog. Ich habe gedacht, das müsste doch eigentlich rein vom Namen eine Band sein, die dich interessieren dürfte.
Ich habe meinen Hund heute tatsächlich mit ins Büro genommen.
Ihr siehst du mal, also wahrscheinlich ist der da auch irgendwie involviert gewesen bei dieser EP, ist auch herbstlich auf eine ganz andere Art natürlich als Ray the Imperial. Das ist eine neuseeländische Band, Office Dog. Letztes Jahr kam deren Debütalbum Spiel raus, das war eher so straighterer Indie-Rock. Jetzt die EP ist eher introspektiv, eher ruhig. Die Band versteht die EP jetzt als Übergang zwischen Studioalbum 1 und 2. Also mal gucken, was da als nächstes kommt. Der Titel spielt übrigens auf ein untergegangenes Stück Land an, das in der Nordsee mal vom Meer verschluckt wurde. Und so geht's auch in den Texten der Songs eigentlich zu. Es geht um Verlust, es geht um Untergang, auch um das Aufstehen danach. Und ja, ich würde mal sagen, jetzt nicht gerade was ich auf der Party auflegen würde. Eine wilde Mischung aus Indie-Rock, Slacker, Midwest Emo und auf der Playlist findet ihr den Song Dump No Waste Flows to the Sea, also eine ganz einfache Anweisung an uns alle.
Ja, also Office Dog muss ich mir auf jeden Fall anhören, mir sagt die Band tatsächlich noch gar nichts, aber klingt sehr schön, ja.
Ja, das Album, was ich jetzt mitgebracht habe, darauf freue ich mich schon sehr, sehr, sehr lange. Und ich weiß gar nicht warum, aber ich habe das mittlerweile voll selten, dass ich mich auf Alben wirklich lange freue. Meistens werde ich irgendwie überrascht davon, dass, ach ja, so die Band bringt jetzt auch nächste Woche was raus. Okay, wusste ich gar nicht. Und bei der Band hatte ich es lange auf dem Schirm, und zwar bei den Nerven. Die haben jetzt das 6. Studioalbum rausgebracht. Wir waren hier, heißt es. Und um mal direkt einen Hot-Take rauszuhauen, meiner Meinung nach ist das die beste deutschsprachige Band momentan. Können wir uns gleich gerne noch drüber streiten. Ich habe schon vor einigen Folgen die ersten Singles mal mitgebracht und auf die Playlist gepackt. Und ja, das Schöne jetzt ist, das Versprechen, das diese Songs mir damals gegeben haben, das konnte das Album jetzt einlösen. Also ich bin wirklich hin und weg. Ich habe damals auch schon erwähnt, warum ich die Nerven so mag, und zwar, weil sie mir so ein bisschen das Gefühl vermitteln, das mir Tokotronic gegeben hat, als ich Tokotronic entdeckt habe, so mit, naja, 16, 17 würde ich sagen, so eine Mischung aus so Melancholie und anspruchsvollen Texten, aber jetzt nicht so übertrieben, dass es schon unangenehm ist, schon trotzdem eine gewisse Coolness dabei und so ein Weltverdruss, aber trotzdem weitermachen. Irgendwie, ist schwer in Worte zu fassen, aber das, was Tokotronic damals irgendwie geschafft hat, das machen die Nerven für mich jetzt auch. Und es gibt ja bei Tokotronic so einen Sweet Spot zwischen wir lärmen und wissen gar nicht, was wir tun, und wir sind total verkopft und ja, so die Deutschstudenten auf Lehramt, ungefähr so KOOK, da sind die Nerven mittlerweile, finde ich auch. Ja, und tut mir leid, dass ich jetzt so viel über Tokotronic geredet habe, aber irgendwie ist das für mich ein Vergleich, der sich einfach total, total aufdrängt. Jetzt auf Wir waren hier sind da Songs, die so richtig lospoltern, der Bass ist super, super aggressiv stellenweise. Gleichzeitig kommen dann da so Momente, die extrem melancholisch sind, zum Beispiel auf dem Song 18, der ist auch auf der Playlist, wo man der Jugend irgendwie nachtrauert, aber irgendwie auch gar nicht, wo man froh ist, dass man eigentlich nicht mehr jung ist. Also dieses Hin- und Hergerissenwerden. Stellenweise waren mir die Texte ein bisschen zu plakativ, ist, glaube ich, aber eine Geschmackssache. Ist auch immer ein bisschen undankbar. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn man Musik auf Deutsch hört und man ja auch wirklich jedes Wort versteht. Und also ich höre Musik auf Deutsch viel bewusster als Musik auf Englisch, weil da nicht so viel an mir vorbeifliegt, wenn ich mal irgendwie auf Autopilot gehe. Ich habe eine Rezension zur Platte gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wo. Das war irgendwie, glaube ich, so ein kleiner Blog, wo geschrieben wurde, auf der ersten Hälfte ist das beste Album der Nerven ever. Und dann verwässert es ein bisschen. Das finde ich gar nicht so, beides nicht. Also es ist nicht das beste Album, aber ich finde es das zweitbeste Album. Also Fake ist 2018 rausgekommen. Das ist für mich immer noch eine große Nasenspitze weiter vorne, weil das einfach so komplett Gänsehaut für mich war von vorne bis hinten. Das ist jetzt, wir sind hier nicht unbedingt immer, aber es ist super, super konsistent und wie so eine Nebelschwade, die sich über einen herabsenkt. Von tiefster Traurigkeit, aber auch irgendwie Wut und aber auch so ein Zusammenhalt. Ja, wie hat's dir denn gefallen?
Was du zu dem Thema Texte gesagt hast, da habe ich mich selber so ein bisschen ertappt gefühlt. Und zwar habe ich mich selber dabei ertappt, dass ich dachte, ja Mensch, der Text, das ist ja ganz schön simpel auf eine Art. Aber hätte ich den jetzt auf Englisch gelesen, hätte ich das dann auch gedacht? Weiß ich nicht, weil eigentlich hat er mich ja total getroffen. Es geht um, ich will nicht mehr funktionieren. Und ich zitiere nur kurz, immer höher, immer größer, immer besser, bessere Zahlen, da ist immer noch Luft nach oben, da ist immer noch Potenzial. Ich bin mir ziemlich sicher, man kann hier noch Prozesse optimieren, ich will nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort. Und so geht es ungefähr weiter. Es gibt eigentlich nur noch vier alternative Zeilen und ansonsten wird nur noch wiederholt, ich will nicht mehr funktionieren. Ist alles nicht neu, so dieses Kapitalismuskritische und dieses hier höher, schneller, weiter kritische, das haben wir jetzt alle schon 100 Mal gehört. Ist aber auch immer ein blödes Argument zu sagen, haben wir alles schon gehört, weil wie viele Songs über Liebe haben wir schon gehört. Und nichtsdestotrotz wird täglich irgendwo irgendjemandem das Herz gebrochen und irgendwo wird auch jeden Tag jemand durch die Mühle des modernen Lebens geschickt und darf sich doch bitte auch darüber beschweren und das gerne auch künstlerisch irgendwie verarbeiten. Also das finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Und dann habe ich erst gedacht, so ja, okay, wenn ich jetzt so ein deeper 18-Jähriger wäre, dann hätte ich mir sowas auch aufgeschrieben. Finde ich aber irgendwie auch wieder unfair, weil ich finde, manchmal ist die direkteste Ansage auch die treffendste. Und dieses Gefühl hatte ich mehrfach auf dem Album, dass ich dachte so, ja genau, ja genau. Und da sehe ich dann eher das Positive daraus, dass ich viel stärker auf den Text achte, weil ich das im Englischen dann manchmal gar nicht schaffe auch, weil ich dann vielleicht nicht so sehr darauf achte oder gerade wenn ich dann, auch wenn ich relativ gut Englisch spreche, dann trotzdem vielleicht manchmal mehr auf die Musik achte. Und bei Die Nerven erscheint es mir zumindest so, du bist da ja auf jeden Fall mehr involviert als ich, spielen die Texte auch einfach eine größere Rolle und deswegen dürfen die da auch im Vordergrund stehen. Und darüber hat es mich dann sehr gecatcht, ja.
Ja, kann ich alles absolut nachvollziehen. Also auch jetzt zum Beispiel im ersten Song, als ich davon lief, da gibt es auch so eine Zeile, weil du jetzt gerade den 18-Jährigen ansprichst, da singt er, keine Angst vor Konsequenzen, keine Nationen, keine Grenzen. Und das ist, also weißt du, die 18-Jährige in mir, die denkt dann, wuhu, er hat so recht, ne? Und die 33-Jährige in mir denkt so, ja, ganz genau, ne? Aber irgendwie, ja, irgendwann, wenn man das dann halt schon 20 Jahre gehört hat als Parole quasi, ne, also jetzt nicht unbedingt in diesem Wortlaut, aber halt dann doch in der Sinnhaftigkeit, dann denke ich mir, das ist dann sehr einfach geschrieben. Aber ich glaube, in der letzten Folge haben wir doch darüber gesprochen, dass ein Rezensent im Internet irgendwie geschrieben hatte zu Molly Nielsen, das wäre ja so einfach komponiert und das hätte er selber mit Audacity auch hinbekommen quasi. Und da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, ob das überhaupt ein Gütekriterium sein sollte, ja oder nein? Natürlich nein. Und ich finde, bei Texten muss man da vielleicht auch manchmal ein bisschen gnädiger sein. Also wenn die dann sehr simpel ausfallen, aber genau das treffen, was sie wollen, wie du gerade gesagt hast, warum dann unnötig verklausulieren? Das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen prätentiös eigentlich, ne?
Ja, dann muss es halt, also in beiden Fällen würde ich einfach sagen, es muss funktionieren. Also ich muss in jedem Fall, auch wenn es etwas künstlerischer daherkommt, muss es ja dann trotzdem funktionieren, sodass ich auch weiß, worum es geht. Und wenn es einfach ist, darf es dann auch nicht zu plakativ und platt sein. Also es gibt ja in beidem auch eine gewisse Kunstfertigkeit, die man bedienen kann. Und ich finde, das ist hier auf jeden Fall passiert. Wenn ich jetzt hier so ein Bild aufmalen müsste, jetzt wissen wir ja, worum es geht, aber man nehme Ariel plus eine Flöte plus ein Kit Kat Chunky. So, da könnte man eigentlich doch so ein schönes Wortspielrätsel draus machen. Dann sind wir bei Mermaid Chunky. Und zwar würde ich sagen, wenn James Murphy einer deiner größten Fans ist, dann hast du, glaube ich, einiges richtig gemacht. James Murphy ist, wie wir wissen, der Chef der New Yorker Disco-Punk-Ikonen von LCD Sound System und Mitbegründer des Labels DFA. Und er hat das britische Duo Mermaid Chunky vor 2 Jahren, glaube ich, relativ zufällig in einem Café gehört, also die Musik gehört, und war einfach sofort begeistert von ihrem doch sehr idiosynkratischen Elektropop. Und ich glaube, hier kann man das wirklich so formulieren, weil es nicht so viel gibt, was momentan genau so klingt und funktioniert. Das ist Musik, die wirklich mehrere Jahrhunderte Genres und Stimmung bedient. Die beiden haben sich 2017 im englischen Stroud gegründet und sie erzählen gerne die Geschichte von ihrem ersten Konzert, bei dem sie noch nicht so wirklich wussten, wie das so funktioniert, auf einer Bühne zu stehen und Musik zu spielen, und haben dann irgendwann angefangen, mit Spielzeugkaninchen herumzuschlagen, um das als Schlagzeug zu benutzen, haben irgendwie rumimprovisiert, was sich auch heute noch so ein bisschen in der Musik wiederfindet. Und ja, damit haben sie so ein bisschen den Grundstein gelegt. Und das ist halt Musik, die so ein bisschen wirklich gespielt. Also wenn man sagt, man spielt Musik, dann ist hier wirklich Musik oder die Instrumente sind wirklich Spielzeuge. Also es ist so Lo-Fi-Leierkastenmusik auf eine Art, für die man auf dem Rummelplatz gerne mal stehen bleibt. Das ist ja, wie gesagt, gespielte Musik im doppelten Sinne. Auf dem Spielplatz liegen dann nicht irgendwie Förmchen rum, sondern Drum-Machines, Flöten, Keyboards, und dann versuchen sie auch mit Songs und Stimmen, die so zu Chöre überlagert werden, da irgendwelche so Pop-Perlen rauszuballern, die aber alle so ungeschliffen rauskommen. Und das wird dann noch mit grummelnden Bässen, quietschbunten Synthie-Melodien und teilweise absurden Stampfbeats garniert. Und das ist auf, ja, hat mich sehr beeindruckt, weil das einfach sehr viel Spaß macht. Auch da, ich kann das schon verstehen, wenn einen das überfordert auf eine Art, aber ich habe eher gesagt so, okay, ich nehme diesen Trip jetzt mit, diesen Raum, den ich betrete, der ist total bunt, die Möbel ergeben keinen Sinn, ich weiß nicht, wo ich mich hinsetzen soll, ich weiß nicht, wo oben und unten ist, aber alles ist gerade einmal kurz bunt, aber auch irgendwie grimmig auf eine Art und macht einfach nur Spaß. Und ging es dir auch so?
Ja, tatsächlich. Das war jetzt auch gar nicht so anstrengend für mich. Komisch eigentlich, oder? Also wie unterschiedlich man das so wahrnimmt, weil eigentlich, ja, ist es ja eigentlich auch ein anstrengendes Album, aber für mich irgendwie zugänglicher gewesen. Ich habe es auch als sehr verspielt empfunden und auch so ein bisschen wirklich so austesten, was kann man da machen und dann auch selbst überrascht sein vom Ergebnis vielleicht, aber es dann trotzdem mit aufs Album nehmen. Und für mich hatte das irgendwie die ganze Zeit sowas so Berlin, Kellerclub, aber so vor 80 Jahren. Und irgendwie stolpern man da so rein und da spielen sie dann irgendwie ihre selbstgebauten Instrumente und ein Leierkasten steht da auch noch irgendwo in der Ecke und alle sind so geflasht, was es eigentlich für Musik geben kann. Ich weiß gar nicht, wieso ich diese Assoziation hatte, aber irgendwie war alles für mich so ein bisschen muffig und dunkel und so, weißt du, so wie ich mir jetzt diesen Club in Leipzig da vorstelle, wo du den Assistenten gesehen hast. Ja. So, das ungefähr ist in meinem Kopf passiert, als ich dieses Album gehört habe. Aber gleichzeitig auch gar nicht jetzt düster oder so. Am besten hat mir auf jeden Fall der Frosch gefallen, in Frogspawn oder wie der Song heißt, glaube ich. Ne?
Ja.
Also wirklich großartig. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich das so gehört habe, dass man so einen Frosch-Bass quasi in so ein Stück mit inkorporiert. Aber so gut habe ich selten gehört. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Highlight für mich gewesen, überhaupt in allen Podcast-Folgen jetzt. Den Song habe ich so oft gehört heute. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und der Rest des Albums auch, ja. Und lustigerweise, ich habe beide Alben, jetzt die ersten zwei, die du mitgebracht hast, meinem Freund vorhin mal angespielt. Der hört ja solche Musik überhaupt nicht.
Ja.
Und der fand Mermaid Chunky furchtbar. Und dann die ganzen Black Midi-Anstriche, weil ich ihm dann auch ein bisschen Black Midi gezeigt habe, dann zur Referenz quasi, das fand er alles super. Also so unterschiedlich ist die Wahrnehmung von anstrengender Musik, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch immer eine Frage von Gewöhnung, ne? Von, also wo kommt man her? So ein bisschen. Und ich freue mich halt, wenn Popmusik so ein paar Umwege macht, wie in diesem Fall. Und ich habe jetzt auch einige Live-Videos gesehen und finde das einfach wahnsinnig toll, wie sie da kostümiert auf der Bühne stehen und Dinge bedienen, die sie zumindest als Instrumente bezeichnen würden, und hätte sehr, sehr große Freude daran, mir das irgendwann mal auch wirklich live anzusehen. Und da irgendwie verkleidet zu stehen und das alles einfach nur toll zu finden, ja.
Das nächste Album, das ich mitgebracht habe, ist was ganz Besonderes, finde ich, weil es irgendwie in die Gegenwart als Vergangenheit aus der Zukunft schaut. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist es wahrscheinlich auch. Und zwar geht es um das Album Atlas of Green von Dialect. Da geht es so ein bisschen um Weltuntergang, um Klimakatastrophe, Apokalypse, so die großen Themen gefühlt momentan in Musik und Kunst. Zumindest begegnet mir das in der Musik, die ich höre, momentan sehr oft. Was ich an dem Album aber wirklich erfrischend und toll finde, es geht hier nicht um den Moment des Untergangs oder der Katastrophe, sondern um den Moment danach. Es geht hier um die schöne, schöne Welt, die danach entstanden ist. Und ich finde, das ist mal eine ganz interessante und angenehme Perspektive, dieses Thema anzugehen. Denn Atlas of Green, der besagte Green, ist ein Musiker, der in der Zukunft sitzt und quasi archäologisch aus Versatzstücken unserer aktuellen Musik nachbaut, was er für unsere aktuelle Musik hält. Das klingt dann vielleicht nicht immer unbedingt wie unsere aktuelle Musik, ist aber auf jeden Fall immer super, super faszinierend und interessant. Und ich finde das Konzept dahinter einfach wahnsinnig cool. Klingt gleichzeitig irgendwie hochtechnologisch, super organisch, da sind super viele so Naturelemente drin. Es ist einfach überbordend. Man kann sich da einfach richtig schön reinlegen, wie in so eine Blumenwiese, finde ich. Einziger Wermutstropfen. Ich kenne die anderen Alben von Dialect auch und der hatte früher immer ganz viele so südostasiatische Einflüsse mit drin und die sind jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also wenn die noch mit drin gewesen wären, ich glaube, dann wäre das jetzt was gewesen, was ich hier auf die große Bühne geholt hätte. Aber so nichtsdestotrotz ein super tolles Album. Und auf der Playlist findet ihr als Vorgeschmack den Song Spiral Cartography. Und um jetzt dann das Ganze ins Gegenteil zu verkehren, nämlich in den Untergang und die Vergänglichkeit und das Verderben, und zwar mittendrin und nicht in das Schöne, was danach entsteht, widmen wir uns dem Album Rewilding von Basha Günak. Das ist eine Künstlerin, die in Berlin lebt, sich eigentlich mit Soundinstallationen beschäftigt, aber auch ganz viel Soundtracks komponiert und so. Also die ist sehr umtriebig in der Kunstszene, und ihr Album Rewilding ist irgendwie ein Erlebnis für sich. Wenn man da ein Genre draufschreiben möchte, dann ist es wahrscheinlich am ehesten Drone, würde ich sagen. Das Album basiert im Prinzip auf den großen Säulen Knarzen und Flüstern, würde ich es mal zusammenfassen. Es gibt auch eine ganz interessante Instrumentenauswahl. Zum Beispiel gibt es da ein kaputtes Klavier, was dann eine relativ tragende Rolle spielt. Aber das eigentlich Spektakuläre ist, wie man aus so wenig wie Flüstern so viel machen kann. Also für mich bis jetzt wirklich eins der eindrücklichsten und deprimierendsten Releases dieses Jahr. War ganz knapp auch für mich daran, dass ich es hier weiter bespreche. Aber das Gedränge war dann doch ein bisschen groß in diesem Monat. Und auf der Playlist findet ihr den Opener von dem Album namens Cannon B.
Also ich möchte jetzt den Song Booksmart Honey von Milo Korbensky vorstellen. Der hat jetzt ein umwerfendes Album rausgebracht vor ein paar Monaten, was ich dann aber schon halb wieder vergessen hatte. Davor so ein paar Mixtapes, Halbalben, EPs, wie auch immer man das nennen möchte. Ein extrem spannender britischer Musiker, der sich so ein bisschen in Anonymität hüllt. Wer es braucht, gerne, ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Was mir wichtig ist, ist, dass er einen extrem spannenden, so fuzzy Nebelpop mit unglaublich starken Hooks auf ein Album bannen durfte. Und der Song Booksmart Honey ist wirklich ein Hit unter den Hits, und der ist so großartig, und die Platte ist mittlerweile auch hier. Und ich freue mich sehr, dass der Typ aus Brighton jetzt so langsam ein bisschen ins Rollen kommt musikalisch, weil das ist wirklich umwerfende und extrem tanzbare Musik, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und wie gesagt, Booksmart Honey, ein Riesenhit und am Ende auch locker in den Top 10 der Songs des Jahres. Und dann habe ich noch Wrapped. Das ist eine Zusammenarbeit von Steven Julien, der sich früher mal Funky Nevin nannte, und der tollen Sängerin Fatima. Die haben auch 2012 schon mal zusammen über Iglo Records eine sehr schöne Zusammenarbeit gehabt. Phone Line hieß die EP damals. Ein wunderbarer Track, so zwischen Soul, Funk, so wonky Beats, Bass, elektronischer Musik, aber halt mit einer sehr catchy Hook. Und hier ist das genauso. Das ist ein sehr smoother, ein sehr fetter Track und ein ganz fetter Ohrwurm. Also ich glaube, den wird man so schnell nicht wieder los. Rapped von Steven Julien und Fatima. Wirklich ein großer, großer, großer Hit.
Ich struggle manchmal ein bisschen damit, dass ich mich für ganz viele verschiedene Genres interessiere, und der Tag hat ja dann irgendwie auch nur 24 Stunden, und wie teilt man dann die Zeit auf, um sich diesen Genres auch angemessen zu widmen? Andererseits finde ich das auch immer ganz schön, wenn man vielseitig aufgestellt ist, weil irgendwie ja auch nicht jeder Charakterzug, jede Stimmung, jede Lebenssituation nur mit einem Genre abgebildet werden kann, glaube ich zumindest. Und genau aus diesem Hintergrund finde ich das immer richtig großartig, wenn es KünstlerInnen gibt, die nicht nur ein Genre bedienen, sondern das irgendwie schaffen, zwei oder drei oder vier Genres separiert voneinander herauszubringen, aber alles mit voller Leidenschaft und alles auch mit absoluter Exzellenz. Und genau das trifft meiner Meinung nach auf Alex Perez zu. So ein absoluter Liquid Drum and Bass Pionier, würde ich mal sagen. Also ich glaube, wenn man mit Drum and Bass irgendwie mal Berührung hatte, dann kennt man den Namen sicherlich. Und der hat jetzt gerade sein neues Album Entanglements auf seinem Label 1985 Music veröffentlicht. Und ich habe ihn im März schon mal gehört. Da hat er nämlich eine EP veröffentlicht namens Gloom. Und die hat es damals nicht in den Podcast geschafft. Das war so eine ganz düstere, wabernde Dubstep-EP, die so ein bisschen in die Seitengasse zieht und dann wahrscheinlich auch wieder in so einen Leipziger Kellerclub, wo extrem viel geraucht wird. Und die war auch gut, aber jetzt auf Entanglements, da hören wir quasi den Dr. Jekyll zu dem Dubstep Mr. Hyde. Und diese Platte ist jetzt nicht mehr nur gut, sondern die ist wirklich richtig fantastisch, meiner Meinung nach. Das ist so eine positive, lebensbejahende, überbordende Platte, die echt explodiert vor Ideen und Energie. Und auch wenn ich jetzt meinte, dass ich Gloom nicht so gut finde wie Entanglements, finde ich diese Koexistenz dieser Releases in einem Kalenderjahr einfach total großartig, dass er sowas im März raushaut, was so düster und schattig ist und jetzt eben so, dass das Licht da quasi als Gegensatz dazu raushaut. Also Hut ab dafür. Ganz, ganz, ganz viele verschiedene Elemente kommen da rein. Das ist nicht einfach nur reiner Drum and Bass oder Liquid Drum and Bass. Da ist auch super viel Hip-Hop drin, Pop, Jazz, eigentlich alle Spielarten elektronischer Musik aus Großbritannien, würde ich sagen. Er hat so eine ganz schlaue Art, Versatzstücke zu inkorporieren, so Sampling-mäßig. Es sind super viele ganz, ganz tolle Vocal-Samples mit dabei und ich habe mich ertappt, wie ich richtig stellenweise von diesem Album berührt war und das ist mir jetzt ehrlich gesagt bei den Genre in letzter Zeit nicht so oft passiert, dass es mir so nah gekommen ist, sondern eher, dass es mir Spaß gemacht hat vielleicht. Es hat mich ein bisschen in der Art, wie es komponiert wurde, an Jamie XX oder auch Bonobo oder so erinnert, obwohl es komplett anders ist. Aber so die Art, wie man elektronische Musik denkt und mit einem Auge auch irgendwie auf ja Popkultur, auch Popmusik im nicht negativen Sinne, das hat mich daran ein bisschen erinnert. Trotzdem klingt es natürlich total nach Alex Perez und hatte stellenweise auch fast sowas wie Field Recordings, ohne dass es Field Recordings sind. Also als würde man mal kurz so in einen Club reinhorchen und dann irgendwie in so eine belebte Straße und dann vielleicht in eine Wohnung von jemandem. Es hat einfach was sehr Lebendiges und Pulsierendes. Wie hat es dir denn gefallen?
Ich finde es super. Ich bin bei dem 1985-Label, das ist manchmal so ein bisschen Hit and Miss, finde ich, aber ich will nicht drauf verzichten, weil ich finde, das ist so einer der wenigen aktuellen Schauplätze, auf dem es heute irgendwie möglich ist, so diesen souligen, mitternächtlichen, euphorischen, so Dubstep- und Rave-Sound britischer Bauart irgendwie so anzubieten, dass er sich nicht allzu sehr so nach Nachlassverwaltung oder früher war alles besser anhört, sondern wie so eine logische Instandhaltung bis Weiterentwicklung, wenn man so möchte. Ich habe vorletztes Jahr so eine von diesen Mini-Compilations auch auf dem Label gekauft, da war Perez auch selbst zu hören. Fand ich sehr interessant, weil das sehr untypisch war. Veteran hieß dann Track, das war so ein sehr fieser, deeper, typischer so Dubstep-Bassroller. Und er hatte ja auch das Headland-Album, was dann ja so bratziger war, genau, Gaslamp-Killer, so dieses Beatlastige und hier so dieser ja Liquid Drum and Bass Sound, den er vorher so ein bisschen hatte. Ich weiß gar nicht, ob man das so groß erklären muss. Also ich glaube, bei Drum and Bass, das wird vielen auch was sagen. Das ist dann natürlich so eher dieses etwas härtere, leicht aggressivere an Bassmusik ist, mit denen sich überschlagene Drum Samples und so weiter und so fort. Und Liquid Drum and Bass ist ja eigentlich so eine Umschreibung für so dieses eher melodische, atmosphärische, ja, emotionalere, was dann auch viel durch so fließende Melodien, so jazzige Elemente oder vielleicht auch manchmal durch so Vocal Samples angereichert wird. Ja, das konnte man dann bei seiner Musik dann auch immer häufiger feststellen. Und hier, finde ich, treibt das total auf die Spitze. Und es hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Also direkt nach dem zweiten Track war mir klar, okay, ich weiß, was ich jetzt den Rest des Albums zu erwarten habe. Und ich war da total drin. Also mir gefällt das richtig gut. Also in dem Fall bin ich wieder bei Hit, auf jeden Fall, was Perez angeht, aber was auch das Label angeht, ja. Ja, die letzte Platte des Tages, da werden wir nochmal ein kleines bisschen ruhiger. Wir sind jetzt bei Elina Shorokova, die sich Zoela nennt. Sie arbeitet als Pianistin, als Produzentin, als Fotojournalistin und hat vor 4 Jahren ein Album herausgebracht, was in den Top 3 meines Jahres gelandet ist und damals auch im Podcast ausführlichst besprochen wurde. Das war Genuine Silk, was auf Dial rauskam, dem sehr geschmackssicheren Hamburger House-Label. Und dann habe ich sie auf jeden Fall aus den Ohren verloren, weil, glaube ich, gar nicht mehr so viel kam, so wirklich. Ich glaube, irgendwo hier mal so ein Remix zwischendurch oder so eine EP. Aber nicht viel mehr. Und jetzt gab es auf Scissors and Threads das zweite Album von ihr, Dark Period. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, da hatte ich auch das Gefühl, einfach weil ich ihre Musik so ein bisschen auch schon kannte, als ich das Cover gesehen habe, das wird mir gefallen. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass ich mich auf dieser Schaukel erwähne. Du warst vorhin irgendwie in einem Ohrensessel oder so. Ich möchte jetzt irgendwie auf einer Wiese, auf dieser Schaukel an dem Baum sitzen und dieses Album hören. Das ist wieder eine sehr schöne, sanfte Hausplatte, wieder mit einem leicht dubbigen Sound zwischendurch. Also viele der Tracks eint, dass sie so ein, ja, so ein Beat haben, der sich so richtig straight auf den Weg macht und dann ja auch so Dinge wie Dream Pop oder auch mal so ein paar Bassgenres mit abgrast. Das Album wird umrahmt von so sehr minimalistischen herbstlichen Popsongs, auf denen sie auch ihre Stimme nutzt, die ich auch sehr schön finde. Das ist Musik, die sehr stampfig ist, aber zugleich was total Leichtfüßiges irgendwie hat. Das kann, wir waren jetzt bei den ersten beiden Platten von mir, da hätte ich auch sagen können, das kann ins Anstrengende abrutschen. Hier kann es für den einen oder anderen oder die ein oder andere auch in das Langweilige abrutschen. Aber ich finde, dass sie hier so eine Form von House bedient, die durch Repetition auf jeden Fall gewinnt, die über das Gleiche kommt, aber bei dem so die Details wechseln. Das ist jetzt ein sehr merkwürdiger Vergleich, aber Bohemian Rhapsody ist ja zum Beispiel genau das Gegenteil. Also das ist einfach ein, vielleicht weißt du, was ich meine, das ist ja ein Song, der sich alle 2 Sekunden irgendwie neu erfinden möchte.
Ja.
Drei Parts nacheinander, die alle ihre eigenen Songs sein wollen. Ich mag das überhaupt nicht, also in dem Fall. Es gibt Songs, die ich, also es gibt Bands, die das ganz hervorragend können, aber ich finde den Song furchtbar. Mir geht es jetzt einfach nur um diesen Vergleich. Und hier hörst du sofort, woran du bist und freust dich dann eigentlich auf die Detailarbeit, die noch so dazukommt. Und das kann sie sehr gut. Das ist ein sehr, ja, understated, würde man das neudeutsch nennen. Das will gar nicht viel von einem. Und entweder gefällt es einem oder es gefällt einem nicht. Das Album hat nicht unbedingt viel zu erzählen, was in dem Fall auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Aber mir hat es wieder sehr, sehr gut gefallen. Und das ja, verlängert den Sommer nicht unbedingt, aber es lädt auf jeden Fall zum Herbst ein. Ist das auch was für dich?
Ja, voll. Voll. Also das ist genau meins sogar. Das Album, das wird sicherlich, also vielleicht nicht in den Top 10, aber auf jeden Fall im oberen Drittel bei mir am Ende des Jahres landen. Ach, da bin ich mir jetzt eigentlich schon ziemlich sicher. Weil, also das klingt jetzt vielleicht immer so ein bisschen wie so ein Diss, aber es ist jetzt gar nicht, also no shade, ne? Aber das hat so ein bisschen was so von so Café del Mar in deprimiert. Aber weißt du, wie ich meine? Also so ja, Lounge-Musik, aber es ist ja nicht Lounge-Musik. Mit, ja. Ne?
Ja.
Ja, weil oftmals wird das ja dann so, als ob es jetzt irgendwie substanzlos wäre oder so, oder nichts, quasi nur dieses, was so Dudeldu irgendwo läuft, wenn man sich irgendwie in einen Martini reinzwitschert, aber das ist es nicht, es hat ja trotzdem total viel Köpfchen, aber der Sound ist, finde ich, schon sehr nah an sowas und das mag ich super, 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 super gerne. Ich fand auch den Kontext dahinter interessant, weil ich hatte dann, als ich es gehört habe, ihre Seite bei Radio Music aufgemacht, habe gesehen, dass sie ursprünglich aus Russland kommt und dann ein bisschen nachgelesen, wo sie lebt, was sie so macht und es war ja auch so ein bisschen anscheinend die erste, ja, das erste musikalische Schaffen wieder nach einer gewissen Pause, die sie eingelegt hat, weil sie sich irgendwie so überfordert gefühlt hat durch die Situation des Angriffskrieges. Quasi so diese, ja, Frustration, Scham, dass das eigene Land, in Anführungszeichen, ein anderes Land so überfällt, scheint sie irgendwie eine ziemliche Krise gestürzt zu haben. Und das Album war wohl wieder so ein bisschen der Weg, sich selbst kennenzulernen und zu finden. Und das kann ich total gut nachhören irgendwie, also nachspüren, wenn man dieses Album hört, klingt das auch so ein bisschen wie so eine innere Reise, aber genau, in so ganz mellow irgendwie. Also wirklich, wirklich großartig, hat mir super, super gut gefallen.
Track 17 Playlist zum Podcast, unsere 17 Musikempfehlungen des Monats. Die Playlist gibt es auf Spotify in den Shownotes verlinkt. Und was sind denn deine letzten beiden Songs für diesen Monat?
Ja, also beim ersten bin ich selbst überrascht, dass ich das mitbringe, ehrlich gesagt. Und zwar das neue Album von Maximo Park. Ich bin da mit null Erwartungen reingegangen. Ja, ja, genau, die sind auch noch da. Also ich war auch überrascht. Ich habe die letzten Album überhaupt nicht mehr mitbekommen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, Maximo Park brauche ich jetzt auch nichts groß erzählen. Das wissen, glaube ich, alle, was da so in den Nullerjahren rauskam. Und wichtige Band, glaube ich, für jeden, der irgendwie was mit Gitarrenmusik anfangen kann. Und das letzte Album, ich habe jetzt im Vorfeld der Aufnahme nochmal geguckt, das ich gehört habe, ist von 2014, Too Much Information, das fand ich okay. Und die zwei, die danach noch folgten, Risk to Exist und Nature Always Wins, die habe ich überhaupt nicht mehr gehört.
Ach, das 17er fand ich dafür wiederum okay. Da habe ich sie sogar nochmal live gesehen und hatte noch so ein nostalgisches, kurzes Hoch, aber habe dann auch gesagt, so ja, ist aber auch okay jetzt.
Ja. Ja, das hätte ich eigentlich auch gedacht und ich weiß auch gar nicht, warum ich in das neue Album reingehört habe, aber es hat mir voll gut gefallen. Also ich möchte jetzt nicht die Erwartungshaltung zu hoch hängen, das ist jetzt nicht irgendwie dass irgendwie das Rad neu erfunden würde oder irgendwie a certain Trigger der 20er Jahre jetzt oder so, ne? Aber es ist einfach eine super gute Maximo-Parkplatte, ohne dass da jetzt irgendwie die Dekaden definierenden Songs drauf wären. Also mir hat es wirklich gut gefallen. Es ist jetzt nicht irgendwie die tiefgründigste Platte des Jahres oder so, ne? Aber es ist einfach gute Pop-Rock-Musik, sag ich mal, ohne dass das jetzt einen größeren intellektuellen Anspruch hätte. Sorry, falls das jetzt ein bisschen, also ich will es jetzt nicht dumm darstellen, aber ich habe es jetzt mit wenig Köpfchen gehört und fand das auch ganz schön so. Und der Song, auf dem ihr das alles anhören könnt, auf der Playlist heißt Quiz Show Clue, also eigentlich quasi das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Und genau, meine letzte Platte ist meine obligatorische Post-Punk-Platte des Monats. Dieses Mal von der Band Laus. Ich habe jetzt direkt was über die englische Sprache auch gelernt, weil ich dann nochmal geguckt habe, was heißt das? Und es heißt wirklich Laus. Ich wusste gar nicht, dass Lies nur Plural ist. Also Musik hören lohnt sich einfach in so vieler Hinsicht. Die haben ein Album rausgehauen namens Passions Like Tar. Das ist übrigens auch insofern ganz cool, finde ich, dass da jetzt schon so ein gutes Album bei rumkommt, weil die gibt's auch erst seit 3 Jahren. Ich finde das immer faszinierend, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, vor 3 Jahren, ne, also ich weiß nicht, ob du schon mal in der Band gespielt hast, also ich schon, das hat ja 100 Jahre dann bei uns immer gedauert, bis man überhaupt mal einen Song zusammen hatte. Und die haben auf jeden Fall jetzt schon ein richtig gutes Post-Punk-Album draußen. Genau, es ist Post-Punk im wirklich ganz, ganz klassischen 80er-Jahre-Sinne. Der Elefant im Raum heißt The Cure. Ich glaube, das hört man in jedem Song bei denen raus. Aber da ist auch Depeche Mode drin, da ist auch Joy Division drin, Killing Joke. Und es hat trotzdem auch einen richtig typischen, modernen Post-Punk-Revival-Anstrich. Also das hat absolute Daseinsberechtigung im Jahr 2024 und hat mir unglaublich gut gefallen. Und auf der Playlist findet ihr den Song Human Remains.
Also muss ich beides auf jeden Fall kommentieren. Zum einen, Maximo Park war mir auch echt mal wichtig. Also das war echt eine sehr wichtige Band für mich, weil es ist allerdings wirklich schon lange her. Und interessant, dass du das mit Laus benennst, weil fast hätte ich habe vor ein paar Monaten mal einen Song von der Band Lies mitgebracht, also L-I-C-E. Mhm. Und das Album, was von denen jetzt erschienen ist, wirklich super, aber das hat es nicht mal jetzt in diese 17 Reihen geschafft. Zumindest habe ich es mir erst nochmal aufgehoben, um das vielleicht im nächsten Monat nochmal nachzutragen, weil dieser Monat einfach so stark war. Aber ja, es gibt sie, Singular, Plural, sie sind überall. Wir werden sie einfach nicht los, es geht einfach nicht.
Sie übernehmen das Ruder.
Genau. Ich habe zum Schluss noch ein Schweizer Duo mitgebracht, was ich sehr schätze. Die haben vor 3 Jahren ein tolles Album rausgebracht. Jetzt das zweite No Land heißt das. Es geht um die Band oder das Projekt Remur. Und den Track On a Pulse habe ich mitgebracht. Das ist das Schweizer Duo, bestehend aus Luc Bézier und Lou Savary. Die beiden sind auch zusammen. Und ich habe immer Angst, wenn ich sowas lese, dass die sich irgendwie trennen und dann keine Musik mehr machen. Also irgendwie bleibt für mich einfach die Hoffnung, dass die beiden sich für immer ganz doll lieb haben mögen, damit wir auch weiterhin diese ganz tolle Musik bekommen, die, ja, das ist so ein minimalistischer Chanson-Wave, würde ich das fast nennen. Also als hätten sie in den belgischen Kellern irgendwelche alten Cold-Wave-Kassetten mitgenommen, aber haben dann auf dem Rückweg nochmal den Sonnenaufgang in Paris mitgenommen. Und so würde ich das irgendwie beschreiben. Und das ist ganz toll, hat einen kleinen Tacken mehr Gitarre als zuvor, trieft aber weiterhin vor Coolness, vor allem der Track On a Pulse. Es ist ein richtig tolles Album geworden. Und dann gibt's noch eine EP, wobei das ist eigentlich mehr eine 12-Inch. Es gibt noch ein paar Remixe dazu. Laguna Azur von einem Münchner Projekt namens Suncream. Und das ist wohl ein Track, der in den letzten Jahren in München und Umgebung immer mal wieder in Sets aufgetaucht ist und für sehr viel Furore gesorgt hat. Und dann jetzt endlich mal veröffentlicht wurde, offiziell. Und das wäre für mich so der letzte Sommerverlänger des Monats nach Wrapped und Der Assistent. Denn Laguna Azur, das ist wirklich ein grandioses Stück, so Tropical Disco House Pop in so leicht nölig gelangweilt, aber auch mit der schönsten Sonnenbrille, die man so finden kann in der Schublade. Das gefällt mir auch ganz hervorragend. Und damit haben wir es eigentlich auch schon wieder für diesen Monat.
Ja, so schnell geht das, ne?
Ja. Aber das ist alles, also selten, dass man im Oktober noch einen so krassen, starken Monat hatte, fand ich. Also nicht, dass es jetzt wirklich Schwache gegeben hätte, aber dass diesmal wirklich alles in den regulären Teil hätte kommen können, das ist irgendwie auch selten. Ja,
war echt gut. Das stimmt.
Und wir haben ja noch einen Monat vor uns. Wir werden noch eine Review-Folge machen in 4 Wochen. Da werden wir dann schauen oder hören, was jetzt der Oktober noch gebracht hat oder was vielleicht noch so liegen geblieben ist und das nochmal ausführlichst vorstellen. Und dann werden wir, das können wir dann nämlich eben auch schon mal ankündigen, also am 8. November kommt die letzte Review-Folge des Jahres und dann werden wir uns am 29. November wieder melden mit dem nächsten Feature über die ja Musikthemen des Jahres, für die ihr uns dann eben auch Fragen und Themen schicken könnt. Also nochmal info@track17podcast.de, schickt uns Fragen und Themen zur Musik oder zum Musikjahr, über die wir dann sprechen können. Und am Nikolaus habt ihr in eurem Stiefel, den ihr da bitte dann auch artgerecht dann drapiert, habt ihr dann unsere Jahresabschlussfolge drin mit der besten Musik des Jahres. Und in den Tagen zuvor werdet ihr auch unsere ja bekannten Listen mit den Top 50 Alben des Jahres und den besten Songs des Jahres haben. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Ich sage vielen, vielen Dank, Melanie.
Danke dir.
Danke euch fürs Zuhören. Ihr seid die wahren MVPs an diesem ganzen Ding. Hab euch ganz doll lieb und dann hören wir uns in 4 Wochen wieder.
HDGDL.
Bis dann. XOXO. Ciao.